Radio. Beratung.
Manchmal ertappen wir uns dabei, so zu reden oder zu handeln wie unsere Eltern und dann merken wir, dass unsere Eltern uns durch ihre Lebensart und durch ihre Erziehung geprägt haben. Manche Verhaltensweisen unserer Eltern mögen wir nicht so gerne. Was passiert aber, wenn wir uns plötzlich genauso verhalten und uns das von jemandem gespiegelt wird oder wir merken es selbst? Unbewusst übernehmen wir nämlich Verhaltensweisen unserer Eltern. Was ist, wenn sich die Eltern in uns melden, wir sie aber nicht akzeptieren wollen? Wir sprechen heute in der Beratung darüber, wie wir in Harmonie mit unserem Elternschatten leben lernen. Ich heiße Dagmar Peters. Herzlich willkommen. Eltern hinterlassen in ihren Kindern Spuren. Sie vererben zum Beispiel genetische Merkmale, aber viele Spuren hinterlassen sie auch durch Erziehung und durch die Lebensweise mit ihren Kindern. So wie ein Schatten sich nicht von uns löst, so haftet auch an jedem dieser Elternschatten. Und darüber spreche ich in dieser Sendung mit Autorin und Lebensberaterin Dorothee Döring. Schönen guten Tag, Frau Döring. Was ist ein Elternschatten? Definieren Sie es mal.
Ja, was ist ein Elternschatten? Wir empfinden die Eigenschaften, die wir bei unseren Eltern gesehen haben und die wir nicht als besonders positiv empfunden haben, die erleben wir vielleicht ein zweites Mal, wenn wir selbst Kinder haben und bekommen genau diese Eigenschaften gespiegelt. Und das ist natürlich schwierig zu akzeptieren, dass wir vielleicht genau das Gleiche negativ übernommen haben und auch praktizieren an unseren Kindern, unbewusst natürlich, wie es unsere Eltern getan haben und wir sie dafür kritisiert haben. Und das ist sehr schwer, damit in Harmonie zu leben, dass es so ist. Aber ich sage immer, wir haben auch positive Eigenschaften. Das sind natürlich keine Schatten, sondern die nehmen wir als normal hin.
Also das sind eher so die Geschenke, die man mitnimmt, auch dass man zum Beispiel Rituale weitergibt?
Genau, die Rituale, die wir aus den Familien übernommen haben, die Art, wie wir Familienfeste feiern, die Art des Familienzusammenhaltes oder auch die Art und Weise, wie wir die Freizeit miteinander verbringen, ob wir Familiengespräche haben, ob wir gemeinsame Spiele machen, wie der Urlaub funktioniert und sowas, das nehmen wir natürlich ganz gerne als positiv mit, halten wir aber schnell für normal. Wir ärgern uns immer über das, was wir übernommen haben, was wir eigentlich abgelehnt haben.
Mir ist es eigentlich nicht aufgefallen, bis ich jetzt mich mit diesem Thema beschäftigt habe, was ein Elternschatten ist oder beziehungsweise wo er ist bei mir oder wie ich ihn erkenne. Plötzlich merke ich es nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen, dass er überall da ist. Warum merkt man das eigentlich gar nicht, dass man so einen Elternschatten mit sich herumträgt?
Das sind ja unbewusst aufgenommene Muster, transgenerational weitergegebene Erziehungsmuster, abgesehen mal von den Genen, die wir ja auch haben, die ja auch eine Rolle spielen, wie jemand in einer bestimmten Situation reagiert. Aber es sind eben auch diese unbewusst aufgenommenen, geprägten Verhaltensmuster. Und deswegen sind sie uns ja nicht bewusst.
Haben Sie mal ein Beispiel?
Ja, die Art und Weise, also autoritärer Erziehungsstil zum Beispiel. Ich komme aus einer Familie, meine Eltern waren Jahrgang 16, 18, also Kriegseltern, obwohl ich selbst kein Kriegskind bin, sondern Nachkriegskind. Aber ich habe diese autoritären Strukturen auch mitbekommen. Wurde auch natürlich auch ein bisschen propagiert, auch noch, sagen wir mal, unterstützt von der katholischen Kirche, ne, dass man Kindern Orientierung geben muss, dass man Kindern Vorbild sein muss und dass man auch eine gewisse Strenge haben sollte. Und das habe ich auch unbewusst so übernommen und genauso praktiziert, bis ich das dann eben auch von meinen Kindern gespiegelt bekam. Spätestens in der Pubertät oder während der Pubertät kriegt man alles das zurück, was man bekommen hat. Und ja, ich habe mit Sicherheit auch diese autoritären Strukturen teilweise vielleicht auch abgeschwächt übernommen. Sie sind mir eigentlich klar geworden, indem meine Kinder sich dagegen gewehrt haben. Und da bin ich erst zum Nachdenken gekommen, was das eigentlich ist und warum ich das eigentlich mache.
Da haben Sie aber Ihre Kinder ja auch schon zum Großteil geprägt. Und wenn die jetzt wieder Kinder haben, wie ist deren Erziehungsstil dann?
Ja, der Erziehungsstil, der wandelt sich ja ein bisschen und ist ja auch ein bisschen auch abhängig vom Partner. Man hat ja auch einen Partner, der ist vielleicht anders erzogen worden, vielleicht etwas liberaler. Und dann kann es natürlich ganz gut auch zu Mischungen kommen, was sich ja auch positiv auswirkt.
Wie und wann erkenne ich so einen Elternschatten und ja, zum Beispiel, wenn jemand sagt, du redest wie deine Mutter oder du siehst aus wie dein Vater, dann kriegt man es gespiegelt, aber wie erkennt man ihn selber sonst?
Ja, zum Beispiel die Art und Weise, wie man mit Problemen umgeht, zum Beispiel Konflikte löst. Auch das ist ein Elternschatten, wird in der Familie diskutiert. Gibt es da Diskussionen auf Augenhöhe? Geht es da um Wertschätzung oder geht es um Autorität, Macht und Durchsetzungsvermögen? Das sind die Dinge, an denen man sehen kann, von welchem Muster ich geprägt worden bin.
Wenn aber auch zum Beispiel die Großmutter miterzieht, wenn es eine viel ältere Schwester gibt, gibt es auch sowas wie einen Omaschatten oder einen Schwesternschatten?
Mit Sicherheit kann man das auch sagen, denn die haben ja noch wieder strengere Erziehungsregeln kennengelernt. Ich glaube, je mehr auch erziehen, umso weniger eindeutig ist dann hinterher auch dieser Elternschatten. Es sind ja hinterher viele Facetten, aus denen sich das zusammensetzt und es wird entweder verstärkt oder auch abgeschwächt.
Also es geht um Prägung der Kinder durch ihre Eltern. Ja. Ich gehe davon aus, dass dann hauptsächlich das Kleinkind und Kindesalter so wichtige Stationen sind. Dann entsteht der doch, oder?
Das ist richtig. Die Hauptprägephase ist ja im Alter zwischen 1 und 6 Jahren. Und in dieser Zeit sind meistens ja die Mütter diejenigen, die praktisch Elternzeit nehmen oder die Kinder erziehen. Oft ist es eben, manchmal ist es auch günstigstenfalls auch so, dass man vielleicht auch die Großeltern noch mit einbeziehen kann. Aber dann gibt es eben auch Konflikte zwischen den Kindern, die erkannt haben oder unter dem Elternschatten gelitten haben und den Großeltern sagen, ich möchte das so, aber so nicht, wie das bei uns gehandhabt worden ist. Ich möchte es so und so. Und dann gibt es vielleicht Konflikte, die man aber auch beheben kann, indem man Absprachen trifft und sich daran hält.
Die Eltern in uns, in jedem von uns, sind sie irgendwie da, irgendwie vorhanden? Vielleicht haben Sie ja jetzt Gelegenheit, während die Musik läuft, auch mal zu überlegen, wo Ihr Elternschatten Sie einholt. Wir werden dieses Thema heute ein bisschen ausführlicher behandeln und gleich mal darüber sprechen, welche Bedeutung denn die Prägung, die elterliche Prägung hat. Ich werde nie so wie meine Eltern oder ich mache alles ganz anders. Viele von Ihnen haben das vielleicht auch gedacht, als sie jung waren. Kinder in der Pubertät, die wollen und die müssen sich abgrenzen gegenüber ihren Eltern. Die sind in der Zeit nämlich dann aus ihrer Sicht total peinlich oder ungechillt, wie sie heute sagen. Familienberaterin Dorothee Döring ist zu Gast in der Beratung. Frau Döring, spüren die Kinder in dem Alter schon eine Art Elternschatten in der Pubertät oder ist das da noch gar nicht vorhanden?
Ob die das, was wir als Elternschatten bezeichnen, spüren, das kann ich so nicht sagen. Aber ich glaube, mit Sicherheit lehnen die sich innerlich dagegen auf, gegen irgendwelche Verhaltensmuster, die ihnen unangenehm erscheinen, die vielleicht auch nicht authentisch sind oder wo die Kinder das Gefühl haben, wie reagiert meine Mutter, mein Vater eigentlich in Bezug auf Gefühle, wie sind die eigentlich drauf und so weiter. Natürlich spüren die das. Die haben ja selbst ein Empfinden und gleichen das ab mit dem, was sie erleben. Selbstverständlich. Ob die das als Elternschatten bezeichnen, da gehe ich mal nicht von aus.
Wir wachsen alle unterschiedlich aus. Was ist denn, welche Rolle spielt zum Beispiel das Milieu, in dem ein Kind aufwächst?
Spielt eine große Rolle. Das Milieu spielt eine große Rolle. Insofern muss ich sagen, leider gibt es wirkliche Chancengleichheit nicht. Denn es kommt ja wirklich auch darauf an, in welches Elternhaus ich geboren werde. Ob die Eltern, unterstützend und fördernd tätig sein können. Welches Sprachniveau dort herrscht. Ob ich unterstützt werde mit meinen Anlagen, damit die auch sich entwickeln können und so weiter. Oder es ist eben so, man muss es ja nur vergleichen. Die einen werden in ein gut bürgerliches Haus geboren, die anderen in einen sozialen Brennpunkt. Und selbstverständlich ist es so, wo keine Orientierung ist von Seiten der Eltern, kann auch keine Orientierung im positiven Sinne weitergegeben werden oder es werden eben auch verstärkt negative Merkmale weitergegeben.
Es gibt ja natürlich nicht nur eine materielle Armut, es gibt die seelischen Entbehrungen, das ist das, was Sie gerade da ansprechen. Was macht das mit so einem Kind, wenn es ja kein oder kaum Elternliebe erlebt oder wenn es sogar Gewalt in der Familie gibt? Oftmals sagt man ja, dann wird das irgendwann auch möglicherweise bei der Erziehung der eigenen Kinder ähnlich handeln.
Dieses Phänomen ist sogar wissenschaftlich erforscht, dass also immer die Kinder aus Gewaltfamilien, die ja eigentlich sagen, meine Kinder sollen es mal besser haben, Thema schlagende Verbindungen, dass das dann in der nächsten Generation auftaucht, weil die ja kein anderes Konfliktmuster als Faustrecht kennengelernt haben. Die kennen ja keine verbale Auseinandersetzung. Die kennen ja auch nicht, dass man so mit anderen umgehen sollte, wie man gerne selbst möchte, dass mit einem umgegangen wird. Nach dem Motto, was du nicht willst, dass man dir tu, das fügt auch keinem anderen zu. Das haben die nicht kennengelernt. Die haben kennengelernt, wenn ich mich durchsetzen will, muss ich eben draufschlagen.
Aber wie tief sitzt denn da der Elternschatten? Es gibt ja auch Menschen, die das lernen können, die vom Kopf her dann irgendwann wissen, ich müsste das anders machen. Ich will das ja eigentlich gar nicht. Ich will keine Gewalt in der Erziehung anwenden.
Ja, das sind,
warum passiert das trotzdem?
Das sind prägende Muster. Die kann man eigentlich therapeutisch, kann man sie vielleicht hinkriegen. Oder natürlich, wenn man fördernde, unterstützende Faktoren im Leben hat, ein gutes soziales Umfeld, gute Wahlverwandtschaften oder Unterstützung aus der erweiterten Familie, dass irgendjemand mich fördert, eine Tante, ein Onkel, vielleicht, dass ein Lehrer auf mich aufmerksam wird und mich unterstützt und fördert, dann kann man das sehr wohl auch ablegen und durch andere Verhaltensmuster ersetzen. Aber das sind schon Glücksfälle, wenn das gelingt.
Das heißt, wenn das Kind die Gewalt so sehr verabscheut, dass es besonders liebevoll hinterher mit den Kindern umgeht, bedeutet ein Riesenstück Arbeit.
Das ist ganz viel Arbeit, ja.
Wie sieht es aus mit bildungsnahem oder bildungsfernem Milieu? Macht das einen Unterschied hinterher? Ich meine, beide werden ihre Elternschatten mit sich tragen, also ihre Probleme haben mit dem, was ihre Eltern mal so gesagt haben.
Ich denke, die Weitergabe der Liebe ist nicht abhängig vom Bildungsstand. Es gibt durchaus Familien, die ich auch beobachten kann, die also eigentlich vom Bildungslevel her etwas weiter unterhalb angesiedelt sind, die durchaus sehr liebevoll mit ihren Kindern umgehen können. Und es gibt durchaus auch Akademikerfamilien, wo ich erkennen kann, dass da ein, ja, wie soll ich mal sagen, fragwürdiger Umgang herrscht. Und also das ist nicht vom Bildungsniveau abhängig. Es hat was mit Herzenswärme, Herzensbildung und Wertschätzung zu tun.
Eltern vererben ihren Kindern also nicht nur genetische Merkmale, sie geben Denk- und Verhaltensmuster an ihre Kinder weiter. Und manchmal knallt es auch, wenn beide Partner sehr unterschiedliche Muster ihrer Eltern übernehmen.
Mit Sicherheit ist das ein großer Konfliktpunkt. Und die meisten, die eine Ehe eingehen und eine Familie gründen, machen sich darüber keine Gedanken. Aber spätestens dann, wenn das erste Kind da ist, sollte man sich zusammensetzen und darüber sich aussprechen, welche Muster man als positiv empfindet und welche Muster man in die nächste Generation weitergeben möchte.
Spannend ist es tatsächlich. Ich habe gedacht, wir reden hier über Elternschatten und der Einfluss, den die Eltern auf uns gehabt haben. Habe auch erstmal an meine Eltern gedacht und hinterher beim näheren Beschäftigen des Themas fand ich es sehr spannend, darüber nachzudenken, was gebe ich denn meinen Kindern jetzt weiter, wenn ich mich wie verhalte, und darüber reden wir auch gleich. Eine Eltern-Kind-Beziehung ist nicht das ganze Leben lang gleich, die verändert sich immer wieder. Mal haben die Eltern mehr, mal weniger Einfluss auf ihre Kinder. Lebensberaterin Dorothee Döring, in welcher Zeit geben die Eltern ihren Kindern Verhaltens- und Denkmuster weiter, die sie ein Leben lang begleiten und die sie prägen?
Ja, das ist die erste prägende Phase, die findet statt zwischen einem und drei Jahren. Da lernen die Kinder alles von den Eltern, nicht nur die Muttersprache, sie lernen zu gehen, sie lernen zu sitzen, sie lernen zu essen, sie lernen auch die Art, wie Eltern kommunizieren, und sie ahmen das auch nach. Ich kann das jetzt zum Beispiel ganz gut wieder beobachten bei meinen Enkeln, wie die auch dann sich irgendwas nehmen und so tun, als ob sie mit dem Handy telefonieren, und auch die Art, wie sie lachen und wie sie interagieren. Das ist also ganz faszinierend zu beobachten, dass die praktisch den Eltern nachahmen und die Eltern nachspielen. Sozusagen. Also die Prägephase zwischen 1 und 3, also das ist das Massivste. Danach kommt ja wieder die Phase des Kindergartens. Da kommen wieder andere Einflussfaktoren mit ins Spiel.
Also mehr Einflussfaktoren als eben nur die Eltern. Da kommen dann Erzieher heutzutage, wenn Kinder sehr lange und viel in Kindertagesstätten sind oder bei Tagesmüttern. Haben die manchmal einen sehr großen Einfluss? Wird der Elternschatten, also das, was die Eltern zur Prägung einem mitgeben, dann hinterher weniger, und auch so eine Tagesmutter prägt mit?
Ja, natürlich. Die anderen Menschen, die auch das Kind mitprägen, das können auch die Großeltern sein, das kann die Tagesmutter sein, das können Erzieherinnen sein, aber auch die Interaktion zwischen den anderen Kindern, mit denen man ja auch zusammen ist während des ganzen Tages, auch das sind prägende Einflussfaktoren, die das Ganze dann nochmal neu aufmischen.
Kinder lernen durch Vorbilder, sie ahmen ihre Vorbilder nach, also zum Beispiel auch Geschwister, Großeltern, Erzieher, Tagesmütter. Jetzt reden wir die ganze Zeit von Elternschatten. Die anderen Personen haben eben auch einen großen Einfluss. Aber sind die denn auch dann so für den Rest des Lebens genauso wirksam wie diese Eindrücke, die die Eltern hinterlassen haben?
Nein, die Eltern haben natürlich den massivsten Einfluss auf die Entwicklung des Kindes oder auf das, was man eben mit durchs ganze Leben nimmt. Also das ist einfach so, dass die Eltern, speziell die Mutter, schon den stärksten Einfluss hat.
Wie viel Einfluss haben die Eltern dann zwischen dem vierten Lebensjahr bis zur Pubertät hin?
Ja, der Einfluss wird schwächer durch die anderen Einflussfaktoren. Das ist ganz klar. Die Kinder, Eltern merken das ja auch, wenn die Kinder in den Kindergarten gehen, dass dann auf einmal die Erzieherin einfach auch einen Teil der Liebe abbekommt und dass die Kinder schwärmen für die Erzieherin oder so, die Gruppenleiterin. Und natürlich merken sie auch, dass die Kinder sich ein bisschen von ihnen entfernen. Die Eltern-Kind-Symbiose wird in dem Moment ja auch ein bisschen gelockert. Soll ja auch, muss ja auch.
Die Pubertät ist dann sicher die schwierigste Phase der Eltern-Kind-Beziehung. Da wollen Kinder alles andere als die Eltern, also alles anders plötzlich machen als die Eltern. Und das ist die Zeit, in der auch Kinder dann mal davon überzeugt sein können, dass sie später alles anders machen als ihre Eltern. Wird da der Elternschatten ausgeblendet?
Den Kindern ist das ja in dem Moment nicht bewusst. Sie wehren sich gegen das, was die Eltern ihnen als Prägung mitgegeben haben. Und auch vielleicht so die Normen, Wertvorstellungen, alles das wird in Frage gestellt. Es ist ja eben auch so, dass sie auf dem Weg, in dieser Phase sind sie auf dem Weg, eine eigene Identität zu entwickeln. Und nicht alles, was die Eltern ihnen mitgegeben haben, entspricht ihrer Identität. Und schon kommen sie in eine Identitätskrise, wenn nämlich das, was die Eltern von ihnen verlangen oder erwarten, nicht kompatibel ist mit dem, was sie fühlen und was sie sind. Dann gibt es natürlich Konflikte und die werden während der Pubertät ausgetragen.
Heißt das denn insgesamt, dass es sich in diesen Kindsjahren entscheidet, wie ein Mensch hinterher leben kann, wie glücklich er ist, wie klug er ist, wie er leben wird?
Das kann man vielleicht so absolut nicht sagen. Ich denke, dass auch eine unglückliche Kindheit mit Eltern, die vielleicht nicht die optimalen Fähigkeiten haben, gute Eltern zu sein, dass diese Kinder durchaus auch ein glückliches Leben führen können. Es kommt ja auch auf das genetische Material an, das man eben auch ererbt hat. Und es kann durchaus sein, dass Kinder eben auch eben bevorzugt durch die Gene sind und dass die Gene dann stärker durchschlagen als durch das Verhaltensmuster. Das kann man so nicht sagen, dass alles nun jetzt eins zu eins für das nachfolgende Leben von gleichbleibender Bedeutung sein wird. Das kann man so nicht sagen. Also auch eine nicht so gute Kindheit kann zu einem glücklichen Leben führen.
In der frühen Kindheit sind wir angewiesen auf unsere Eltern. Kinder kopieren gerne ihre Verhaltensmuster. In der Pubertät grenzen sie sich dann ab. Und wenn sie selbst Eltern werden, dann verhalten sie sich dann doch oft wieder wie ihre eigenen Eltern früher. Die Eltern in mir, das ist unser Thema heute in der domradio.de Beratung. Was essen und trinken Sie? Wie viel Zeit verbringen Sie mit Ihrem Smartphone? Arbeiten Sie gerne im Garten? Wollen Sie vielleicht immer im Mittelpunkt stehen? Sind Sie eher emotional oder rational? Jetzt könnte ich immer weiter fragen und diese Fragereihe ewig fortsetzen und jeder könnte kurz überlegen, ob er die ein oder andere Angewohnheit wohl von seinen Eltern übernommen hat. Wo überall spiegelt sich das Verhalten der Eltern wieder? Darüber rede ich mit Lebensberaterin Dorothee Döring. Frau Döring, welchen Einfluss hat der familiäre Umgangston auf meine Kinder?
Der familiäre Umgangston ist wirklich prägend. Und der zieht sich auch durch das ganze Leben. Wenn Kinder in einem Umfeld groß geworden sind, wo mit Wertschätzung und Respekt miteinander umgegangen wird, vor allen Dingen in schwierigen Situationen, da bewahrheitet es sich ja, ob ich gelassen und wertschätzend mit anderen umgehen kann und zu Lösungen hinarbeite, wo eine Win-Win-Situation rauskommt und jeder dann im Grunde auch berücksichtigt wird. Das spielt eine große Rolle. Oder ob man zum Beispiel im Konfliktfall auf Biegen oder Brechen Recht haben will, sich mit Gewalt durchsetzen will und am Schluss nur verbrannte Erde hinterlässt. Das sind ganz prägende Merkmale. Dazwischen gibt es, zwischen diesen Extremen, die ich gerade geschildert habe, gibt es natürlich eine Bandbreite unterschiedlichster Möglichkeiten. Aber an den extremen Beispielen kann man natürlich am besten etwas erkennen.
Wo sonst überall noch spiegelt sich das Verhalten der Eltern wieder? Also das sind natürlich viele Stellen, so mal ein paar Beispiele.
Ja, das geht schon los bei den Alltagsritualen. Wird noch gemeinsam gegessen am Tisch. Wie ist das mit der Gesprächskultur? Dürfen die Kinder mittags ihre Sorgen, die sie mit nach Hause bringen aus der Schule, werden die diskutiert, werden die ernst genommen? Wie geht man mit Gefühlen um? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und natürlich auch die Art und Weise, wie gibt man Kindern Orientierung? Wie wichtig ist die Schule, die Schularbeit? Wie wichtig ist das Engagement, auch das soziale Engagement? Alles das sind Dinge, die wir ja eben prägend von unseren Eltern mitbekommen. Die Eltern sind Vorbild, die leben uns etwas vor. Und nicht alles, was sie vorleben, ist natürlich toll. Wenn die Eltern mehr Zeit mit dem Handy verbringen, als mit den Kindern zu reden, ist das natürlich eigentlich eine negative Entwicklung. Und ich finde das manchmal verstörend, wenn ich junge Mütter sehe, die mit dem Kinderwagen laufen. Die Kinder orientieren sich an der Mutter, die Blicke sind auf die Mutter gerichtet und die Mutter ist permanent mit dem Smartphone beschäftigt. Dann frage ich mich, was lernen diese Kinder? Die Kinder spüren sicherlich in dem Moment, das Smartphone, das Ding, das die Mama in der Hand hat, ist wichtiger als ich. Und natürlich hat das Auswirkungen auf das sich entwickelnde Selbstwertgefühl.
Wenn Eltern ja vieles mitgeben, viel Einfluss haben und viele Denk- und Verhaltensmuster weitergeben, dann hat das auch bei der religiösen Grundhaltung so seine Folgen. Eltern leben zum Beispiel eben ihr christliches Menschenbild vor und Kinder werden nach diesen Grundwerten geprägt. Was passiert aber dann, wenn die Kinder sich dann irgendwann nicht mehr damit identifizieren?
Ja, das ist schwierig. Also natürlich in der Pubertät werden neue Regeln aufgestellt. Die Kinder probieren sich aus. Und Eltern geraten dann in einen Konflikt und fragen sich, habe ich eigentlich alles falsch gemacht? Kann ich nicht sagen. Eltern leben etwas vor, geben etwas mit, in der Hoffnung, dass die Kinder eine Orientierung finden. Wenn die Kinder aber spüren, das, was die Eltern mir mitgegeben haben, entspricht nicht meinem Sein, dann kann es sein, dass die Kinder neue Verhaltensmuster etablieren und die Eltern sollten dann auch mit Respekt darauf reagieren und die Kinder praktisch in dieser Experimentierphase ihren Weg mal gehen lassen. Eigentlich ist es so, die Kinder kommen meistens doch wieder auf das zurück, was in ihnen sich etabliert hat. Und das ist einfach nur so eine Phase. Also ich denke schon, dass man da mit Respekt drauf reagieren sollte. Allerdings, ich muss sagen, Sie sprachen gerade den religiösen Aspekt an. Natürlich betrübt es die Eltern, wenn die ein christliches Menschenbild vorgegeben haben, wenn die Rituale hatten, dass zu Hause gebetet wird, dass sie regelmäßig zum Gottesdienst gegangen sind und natürlich immer mit der Familie. Und dass auch im Grunde letzten Endes nicht nur, dass die Rituale waren, sondern dass dieses christliche Menschenbild sich auch im Leben fortgesetzt hat, indem sie eine christliche Gesinnung im Alltag an den Tag gelegt haben. Dann ist das schon eine traurige Sache, wenn die Kinder das nicht weiterführen. Es kann aber auch bei den Kindern zu Irritationen führen. Ich denke mal an meine Pubertät zurück. Meine Eltern waren sicherlich sehr, sehr katholisch. Aber ich habe festgestellt, dass das, was sie uns vorgelebt haben, nicht kompatibel war mit dem, was sie gezeigt haben. Ich habe solche komischen Situationen erlebt. Man ging in eine Kirche und man kommt aus einer Kirche wieder raus und man würdigt diejenigen, mit denen man gerade vielleicht in einer Auseinandersetzung im Streit ist, keines Blickes. Und das habe ich nicht als kompatibel empfunden. Das habe ich eben auch als schwierig für mich empfunden, weil das eben mit Nächstenliebe dann nicht mehr vereinbar ist.
Das heißt, auch mit den Dingen, die man in der Kirche hört, über die man nachdenkt, ist das dann nicht verbunden, dass man dem anderen vergibt? Ja,
vielleicht? Ja, das Thema Verzeihen. Auch das Thema Verzeihen sollte man in der Familie gelernt, geübt haben. Dass man sieht, die Eltern hatten mal auch vielleicht miteinander einen Streit, die hatten vielleicht auch mal einen Streit mit den Großeltern, die hatten auch mal einen Streit in der Nachbarschaft. Aber man geht wieder aufeinander zu, man redet miteinander. Man zeigt sich Respekt, man spricht sich aus und man sucht nach Lösungen, wie es weiter positiv weitergehen kann und man verzeiht. Letzten Endes dieses Thema Verzeihen ist auch etwas, was man in Familien lernt oder eben nicht.
Und wenn man hinterher also er selber mal in der Situation ist, dann Eltern zu sein, dann holt es eben einen manchmal ein, was man in der Kindheit auch diesbezüglich erlebt hat.
Genau, und dann kommen diese Partnerschaftsprobleme an die Oberfläche, wo man auch dem anderen sein Fehlverhalten oder sein Unvermögen nicht verzeihen kann.
In der Beratung geht es heute um das, was unsere Eltern uns unbewusst mitgegeben haben auf unserem Lebensweg. Zu Gast ist Lebensberaterin Dorothee Döring. Jetzt haben wir eben schon viel über Prägung gesprochen, also über das, was unsere Eltern uns so mitgegeben haben. Jetzt möchte ich gerne über Auswirkungen sprechen. Im Studio ist Lebensberaterin Dorothee Döring, die sich ausführlich mit dem Thema Eltern, Schatten, die Eltern in mir beschäftigt hat. Frau Döring, was, wenn ich plötzlich merke, dass ich dieselben Worte benutze wie meine Mutter, wenn ich mit meinem Kind schimpfe und denke, ach nee, ich will mich überhaupt nicht so hören?
Ja, zunächst mal ist es eine merkwürdige Situation. Man erschrickt über die eigenen Worte. Aber letzten Endes ist es so, dass man ja auch vielleicht auch einen Wiedererkennungswert hat, dass man sagt, okay, ich habe jetzt unter Stress genauso geredet wie meine Mutter, wenn die überfordert war, wenn die im Stress war. Und wie kann ich das vermeiden? Wenn ich erkenne, ich reagiere so im Stress, dann ist der Erkenntnisprozess damit verbunden, dass ich Stress vermeiden muss. Das heißt, dass ich in diesen Situationen tief durchatme und sage, okay, gleich reden wir in Ruhe darüber und dass man vielleicht auch aus der Situation rausgeht, um das zu vermeiden, genauso zu reagieren wie die Eltern.
Klingt einfach, ist es aber nicht. Was, wenn der andere sagt, ich will aber da nicht drüber reden, der hat vielleicht seinen Elternschatten, ich schotte mich lieber ab und mache das mit mir aus.
Ja, dann ist das ein großer Konflikt. Passiert ja häufig genug in den Partnerschaften. Der eine hat eine offensive Art mitbekommen, Probleme anzugehen und der andere geht in Deckung. Natürlich kann man so keine Probleme lösen und das gibt einen Konflikt, ganz klar.
Unbewusst wiederholen wir familiäre Verhaltensmuster auch in der Erziehung. Was bedeutet meine Prägung für mein Leben und für meine Kinder?
Ja, für mein Leben ist es zum Beispiel ganz sinnvoll, dass ich eben, ich muss unterscheiden, dass ich positive Dinge mitbekommen habe, die mich geprägt haben. Und es gibt natürlich Dinge, die negativ waren. Und bei den positiven Dingen, die nehmen wir alle gerne so mit, da machen wir uns keine Gedanken. Aber bei den negativen muss ich auch überlegen, wie kann ich die abstellen? Warum sind die ungünstig für mich? Wenn ich zum Beispiel eine aufbrausende Art habe, weil mein Vater vielleicht auch aufbrausend war, dann muss ich vielleicht erkennen, dass ich damit mir schade, dass ich im Konfliktfall damit nichts erreiche, dass dann nämlich andere dicht machen. Und wenn ich zum Beispiel die Art und Weise meiner Mutter vielleicht übernommen habe, die immer zu allem geschwiegen hat, ist das auch kein gutes Muster, weil man mit Schweigen selbst auch keine Probleme lösen kann. Also muss ich immer gucken, was ist gut für mich, was habe ich positiv übernommen, was habe ich negativ übernommen und wie kann ich es vor allen Dingen in eine Form bringen, mit der ich heute gut und konstruktiv mit Menschen umgehen kann.
Das klingt immer so toll. Das klingt auch super, wenn man das einfach so rational aufzählt und überlegt, wie man das denn machen könnte. Aber man ist in so einer Situation emotional. Und da kann man nicht einfach die Emotionen abschalten und sagen, ich handle jetzt so XYZ nach dem Muster und der Partner wird es sicherlich auch nicht können.
Das stimmt. Man kann ein gutes Konzept im Kopf haben und genau wissen, was man möchte und was man eigentlich ablehnt und nicht möchte. Aber natürlich, die Gefühle spielen dann öfter schon mal einen Streich. Das ist richtig. Aber die Gefühle sind ja auch ein wichtiger Indikator, die auch eine Richtung vorgeben und angeben. Das ist eine gute Sache. Es ist überhaupt nicht leicht, wenn man etwas im Kopf hat, das emotional umzusetzen. Gerade dann, wenn man unter Stress ist, dann fällt es am schwersten. Das ist sicherlich so.
Wenn wir über Trennung und Scheidung sprechen, dann sind das ja auch Dinge, die gerade Kinder, wenn sie das miterleben, Pubertät, vielleicht aber auch viele kleine Kinder, dann sind das Dinge, die erleben, die sicherlich auch prägend sind. Stimmt das, dass Kinder, die das selber erlebt haben, dass die Eltern sich getrennt haben, auch später sich häufiger trennen? Ist das auch so eine Art Elternschatten?
Ja, ich bezeichne das auch als Elternschatten. Und darüber gibt es ja auch umfangreiche Forschung, die das nachgewiesen hat, dass Trennungs- und Scheidungskinder ein doppelt so hohes Risiko haben, dass ihre Partnerschaft oder Ehe auch scheitern wird, weil die falsche Konfliktmuster gelernt haben, nämlich wenn es nicht geht, dann trennen wir uns eben. Während andere Kinder, die vielleicht auch aus ähnlich schwierigen Verhältnissen stammen, aber erlebt haben, dass ihre Eltern sich immer wieder zusammengerauft haben, dass sie immer Lösungen gesucht haben, dass es immer irgendwie weiterging und dass sie vielleicht über die Fähigkeit verfügten, sich gegenseitig immer wieder zu verzeihen und einen Neuanfang zu finden. Auch das ist etwas sehr Prägendes und das haben eben Trennungskinder nicht erlebt.
Die leiden teilweise auch sicherlich unter den Folgen dieses unschönen Umgangstons, den es da oft gibt, oder auch dieser mangelnden Streitkultur?
Unbedingt. Da muss ich auch sagen, auch gerade wie man im Konflikt miteinander umgeht, ob man wertschätzend miteinander umgeht oder ob man den anderen runterputzt, um Oberwasser zu gewinnen. Auch das sind so unschöne Dinge, die sich hinterher fortsetzen, weil man ja dann auch als Kind die Erfahrung macht, dass man eventuell Macht über den anderen gewinnen kann. Und Respektlosigkeit ist immer ein ganz schwieriges Kapitel. Ob das nun in der Partnerschaft ist oder ob das im zwischenmenschlichen Bereich überhaupt ist. Respektlosigkeit ist ein No-Go.
Bei der Kindererziehung erwischt es die meisten. Sie erkennen spätestens hier ihren Eltern Schatten, indem sie in Muster fallen, die sie aus ihrer Kindheit kennen. Unfreiwilliges Familienerbe der Elternschatten und wie wir damit leben, das ist heute unser Beratungsthema. Die Domradio-Beratung. Eltern, die prägen ihre Kinder in vielen Lebensbereichen. Sprache, Umgangston, Streitkultur, das sind alles Themen, die schon angerissen worden sind hier. Und wie selbstbewusst wir durchs Leben gehen, das hat auch was mit unseren Erfahrungen in der Kindheit zu tun. Legen Eltern mit ihrer Erziehung den Grundstein auch zum Erfolg oder zum Selbstvertrauen ihres Kindes? Lebensberaterin Dorothee Düring?
Ja, unbedingt, würde ich sagen. Also Kinder, die Bestätigung erfahren, die Lob erfahren, das hast du schön gemacht, das hast du gut gemacht, das kannst du gut. Natürlich wachsen die innerlich und im Gegenteil natürlich, wenn Kinder immer kritisiert werden, das hast du noch nicht gut gemacht oder da ist noch ein Fehler, natürlich sinkt damit auch der Pegel des Selbstvertrauens. Und die Eltern, also ich kann mal so von mir selbst sagen, ich hatte Kriegseltern und ich bin eben mit dem Bewusstsein aufgewachsen, keine Kritik ist auch schon Lob. Das heißt, wir haben kein Lob bekommen, alles was gut war, war sowieso Norm und alles was nicht so gut war, wurde kritisiert. Natürlich kann man da unter diesen Vorzeichen kein besonders gutes Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl entwickeln. Und deswegen kann man sagen, die Eltern könnten als wichtigste Mitgift den Kindern immer Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen mitgeben, wenn sie das Kind unterstützen und stärken. Und stärken kann man nicht durch Kritik. Andersrum muss man natürlich sagen, was auch häufig falsch gemacht wird, ist, dass man Kinder dauernd lobt. Dann nutze ich das auch ab.
Das glauben die auch nicht mehr.
Das glauben die dann auch nicht mehr, ganz genau. Man muss im Grunde wertschätzen, vielleicht auch Kritik anbringen können, damit die Kinder lernen. Ich werde nicht in Frage gestellt, sondern an der und der Stelle kann ich noch etwas verbessern, um besser zu werden. Dann können die das ganz gut annehmen und dann werden die in der gleichen Weise auch mit Kritik in ihrem Leben umgehen.
Wenn Sie sagen, keine Kritik war auch schon Lob, wie sind Sie denn damit umgegangen? Weil ich nehme mal an, dass Ihr Elternschatten Sie dann auch immer wieder eingeholt hat und gesagt hat, ach, das ist jetzt nicht gut genug.
Stimmt, also wenn jemand mir ein Kompliment für irgendwas gemacht hat, dann habe ich das nicht geglaubt. Ich habe ja immer noch ein Haar in der Suppe gefunden. Ich war überkritisch mit mir selbst. Ich hatte einen zu stark ausgebildeten inneren Zensor, der mir immer gesagt hat, ist noch nicht gut genug, geht noch ein bisschen besser. Also geht auch in Richtung Ausbildung von Perfektionismus. Und das ist nicht immer unbedingt günstig.
Was haben Sie getan?
Was habe ich getan? Ich habe gelernt, im Laufe meines Lebens gelernt, durch Erfahrungen, die ich mit anderen Menschen gemacht habe, dass ich durchaus an manchen Stellen etwas gut mache und es mir auch selbst bestätigen kann. Okay, habe ich nicht gedacht, dass ich das schaffe, habe ich gut gemacht und innerlich sich ein bisschen dadurch aufbauen und nicht das Lob von anderen zu erwarten und vielleicht auch auf der einen Seite kritikfähig zu werden und zu bleiben. Und auf der anderen Seite auch mal Komplimente annehmen zu können und das nicht und sich nicht dabei selbst abzuwerten. Das kommt ja auch häufig vor, dass man kein Lob ertragen kann, weil man es nicht gewohnt war und dass man sofort abwehrt, ach, das ist ja nichts. Oder selbst noch sagt, da und da hätte ich noch besser sein können. Statt zu sagen, ja, freut mich, dass du es auch so siehst, ist mir ganz gut gelungen und ich freue mich darüber, dass es dir auch gefallen hat.
Haben Sie über die Kinder das dann gelernt? Weil Kinder sind ja sehr ehrlich und wenn die ein Kompliment machen, dann ist das ernst gemeint.
Ja, aber das heißt, das Problem ist ja, dass man das erstmal nicht fühlt. Man muss ja auch fühlen, dass ich was gut gemacht habe. Wenn ich aber überkritisch sehe, ich weiß, es geht noch einen Tick besser, dann kann mir jemand, egal ob die Kinder das sind oder andere sind, die können mir das tausendmal sagen. Trotzdem kann ich es für mich nicht annehmen. Es geht mit der Zeit. Man kann es mit der Zeit lernen, auch Dinge vielleicht gut zu finden, wenn sie nicht hundertprozentig sind. Wo steht geschrieben, dass etwas hundertprozentig sein muss, um gut zu sein oder sich gut anzufühlen?
Manch einer bemerkt den Elternschatten dann, wenn das schlechte Gewissen kommt. Zum Beispiel, ich kenne den Fall dessen, dass ein Freund von mir ein Haus verkaufen sollte, von seinen Eltern das Haus, weil man in das andere Haus gezogen ist, was man schon hatte. Und das war dann sehr schwierig, weil die Eltern haben hart gearbeitet dafür, dieses Haus zu bauen, aufzubauen. Da ist die ganze Kindheit drin gelaufen. Und dann plötzlich zu sagen, ich gebe das weg. Das ist eine schwierige Angelegenheit, vor allen Dingen, weil man ja auch nicht mehr mit den Eltern reden kann, wenn sie dann in dem Falle schon gestorben waren.
Das ist in der Tat ein Konfliktpunkt. Es ist genauso gut ein Konfliktpunkt wie den Nachlass der Eltern zu entsorgen, sage ich mal. Natürlich macht das allen Kindern große Probleme. Aber Tatsache ist, wir müssen uns von Dingen trennen. Wir können nicht in zwei Häusern gleichzeitig wohnen und wir können auch nicht die Ausstattung der Eltern alles übernehmen, weil wir ja uns zumüllen würden. Also es muss eine auch vernunftsgesteuerte Entscheidung getroffen werden, wie man damit umgeht. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn man Leute finden würde, die vielleicht das eine oder andere noch gerne weiternehmen, bevor man es anonym weggibt. Und es gibt ja auch viele Möglichkeiten über Caritas oder Diakonie, Dinge weiterzugeben, die anderen noch Freude machen und die anderen noch gut verwenden können. Und ich glaube, das schmälert dann ein bisschen das schlechte Gewissen.
Es bleibt manchmal auch dieses Gefühl, ich muss mich rechtfertigen. Was können wir dagegen tun?
Ja, dieses Thema, sich rechtfertigen zu müssen, entspringt ja aus dem nicht vorhandenen gesunden Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Wenn ich immer noch das Gefühl habe, ich muss es meinen Eltern recht machen oder ich muss es anderen Menschen recht machen, dann habe ich ja immer noch praktisch als Norm den Abgleich mit anderen, mit den Erwartungen der Eltern oder mit den Erwartungen der anderen. Eigentlich sollte man dahin kommen, irgendwann zumindest in seinem Leben, dass man sich selbst die innere Instanz befragt und fragt, bin ich damit zufrieden? Ist das mein Weg? Ist das meine Entscheidung? Kann ich dazu stehen oder nicht? Und unabhängig davon, ob andere es gut finden oder nicht, wichtig ist, ich muss es gut finden. Ich muss mit der Entscheidung leben.
Und das ist oft hilfreich, wenn man andere liebe, nette Menschen um sich hat, denen man vertraut, die einem dann eben auch mal das Bild spiegeln und in dem man dann wirklich glauben kann, dass das stimmt, was sie einem sagen. Die früheren Kindheitserfahrungen mit unseren Eltern und ihre Reaktionen, die haben wir alle als Kind abgespeichert. Eltern haben Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung ihrer Kinder. Also kein Wunder, dass wir auch im Erwachsenenalter noch von unserem sogenannten Elternschatten begleitet werden. Zu Gast in der Domradio-Beratung ist Autorin und Lebensberaterin Dorothee Döring. Ich lebe mein Leben, nicht das meiner Eltern. Stimmt das? Oder lebe ich vielleicht ein Stück wie meine Eltern? Wer das genau rausfinden möchte, wie er zu dem geworden ist, was er oder sie ist, der muss auf Spurensuche gehen. Und das tun wir heute in der Beratung mit Lebensberaterin Dorothee Döring. Frau Döring, was bringt es mir, darüber nachzudenken, wie meine Eltern mich geprägt haben?
Ja, Sie sagten schon eingangs, lebe ich mein Leben oder lebe ich unbewusst das Leben meiner Eltern nach? Und diese Frage stellt sich ja im Grunde schon, wenn die Weichen für ein eigenes Leben gestellt werden, nämlich während der Pubertät letztlich. Und dann kommt es eben auch zu großen Turbulenzen, wenn die Kinder praktisch sich auflehnen gegen die Werte der Eltern und vielleicht ein eigenes Leben oder eigene Werte für sich entdecken und die Eltern das nicht akzeptieren wollen. Und dann gibt es natürlich große Auseinandersetzungen und fürchterliche Turbulenzen. Manchmal führt das auch zum Kontaktabbruch.
Das, was unsere Eltern uns mitgegeben haben, was uns prägt, was wir nicht abschütteln können, was wir vielleicht gar nicht haben möchten, das haben wir jetzt als Elternschatten die ganze Zeit bezeichnet. Kann denn sowas, was Jahrzehnte her ist, überhaupt noch auf mich wirken? Also kann das wirklich noch eine bleibende Wirkung haben oder verblasst das auch?
Ich denke schon, dass der Elternschatten nicht wirklich abgeschüttelt werden kann. Man kann bestimmt einige Dinge, die einem bewusst geworden sind, unter denen man vielleicht auch selbst leidet, die kann man ein bisschen weit regulieren. Aber im Großen und Ganzen wird man sich wohl damit abfinden müssen, dass der Elternschatten bleibt.
Und wie kann man sich damit auseinandersetzen? Sie geben ja auch Kurse. Und was empfehlen Sie da Ihren Kursteilnehmern?
Ja, ich empfehle, weil man ja den Elternschatten nicht wirklich abschütteln kann, praktisch sich damit abzufinden. Es muss die Phase der Akzeptanz einsetzen, dass es so ist und dass ja nicht alles, was wir von unseren Eltern unbewusst übernommen haben, dass ja nicht alles negativ ist. Wir haben ja auch positive Dinge mitbekommen und es geht eben darum, sich damit zu versöhnen mit dem Sein, mit dem Elternschatten, mit dem familiären oder Erbe der Eltern, mit dem genetischen Erbe, mit dem Verhaltensmuster. Es geht darum, in Harmonie damit zu leben. Ansonsten verschwendet man zu viel Energie um dagegen zu kämpfen. Und es ist sinnlos.
Kinder bleiben immer Kinder, selbst wenn sie erwachsen sind. Dann meinen ihre Eltern oft, besser zu wissen, was ist gut für die Kinder. Wie sollen denn die erwachsenen Kinder dann reagieren, damit der Elternschatten nicht zu störend wird? Was ist denn, wenn die Eltern kommen und sagen in der Wohnung hier, das mach aber mal anders, das räume ich dir hier mal anders und mach doch so, wie ich vorschlage?
Dann geht in der Situation geht es um eine ganz klare Abgrenzung. Und zwar Abgrenzung ohne zu verletzen. Grenzen setzen ohne zu verletzen, das ist die Kunstform. Das fällt Kindern schwer, weil sie es ja eigentlich nicht gewohnt sind, weil ja die Eltern immer sagen, wie es geht. Und da müssen die deutlich sagen, pass mal auf, Mama, Papa, ich bin erwachsen, ich möchte das nicht. Oder wenn es jetzt um die Enkelkinder geht, ich möchte nicht, dass ihr das und das mit den Kindern macht, dass ihr denen das und das zu essen oder zu trinken gebt. Ich möchte, dass das so gemacht wird, wie wir das hier abgesprochen haben. Und das ist dann ein Verhandeln auf gleicher Augenhöhe.
Wobei diese Augenhöhe zu erreichen sehr schwer ist. Also Eltern bleiben Eltern und die Kinder fallen in den Situationen dann in die Kinderrolle zurück. Das ist ja eine unterbewusste Geschichte.
Das ist eine unbewusste Geschichte und spätestens kann man das erleben, wenn Weihnachten ist und die Familie zusammenkommt und dann die Kinder, die ja jetzt auch Eltern sind, mit ihren Kindern in die Familie, in die Ursprungsfamilie gehen und dort auch wieder wie Kinder behandelt werden. Und spätestens dann ist der Konflikt wieder an der Oberfläche, dass man sich abgrenzen muss und sagen muss, okay, gut gemeint, aber bitte so nicht.
Dass einem das auffällt, muss ja auch erstmal passieren.
Ja, natürlich. Die meisten fühlen sich ja auch dann unwohl, ne, wenn sie vor ihren eigenen Kindern wie Kinder behandelt werden. Natürlich ist das nicht gut. Selbstverständlich möchte jeder erwachsene Mensch von seinen Eltern auch als erwachsen wahrgenommen und entsprechend respektvoll als Erwachsener behandelt werden. Und wenn das nicht der Fall ist, gibt es mit Sicherheit Konflikte oder Rückzug auch.
Wie schafft man es, das in Einklang zu bringen? Also da wirklich in so einer, Sie sagen jetzt dieses Beispiel, in so einer Familienfeiersituation eine Harmonie beizubehalten und sich nicht von diesen Elternschatten einholen zu lassen?
Dass der Elternschatten sich irgendwie auswirkt, das kann man nicht verhindern. Aber wenn man ihn spürt und er sich unangenehm bemerkbar macht, dass man dann sagt, okay, das möchte ich so nicht. Nein, danke, bitte nicht.
Und dann, wenn dann die beleidigte Haltung rauskommt und der Streit kommt?
Ja, entweder geht man offensiv damit um oder man leidet ständig darunter. Man kann unter diesen beiden Möglichkeiten wählen.
Und dann ist natürlich gefährlich, wenn man dann von der Streitkulturseite her vielleicht wenig Konflikte lösen gelernt hat in der Kindheit, zum Beispiel sich eingeigelt hat und beide Seiten tun das, dann kommt man nicht weiter.
Richtig, dann führt es eben oft zum Rückzug der Kinder, wenn sie merken, dass die Eltern einfach nicht kapieren wollen und immer ihre Verhaltensweise weiterführen und auch eine Abgrenzung nicht respektiert wird. Dann kommen die Kinder in die Phase der Resignation und ziehen sich zurück. Dann hat man eben diese Kontaktabbrüche, die es ganz häufig gibt.
Es geht nicht ohne meine Eltern. Etwas von ihnen steckt in mir. Ich könnte sie, selbst wenn ich wollte, nicht verbannen. Der Elternschatten, der ist da, bei jedem von uns. Aber wie können wir lernen, ihn hinzunehmen oder wie schaffen wir es, mit ihm in Harmonie zu leben? Darüber reden wir gleich. Der Elternschatten verfolgt uns auf Schritt und Tritt und wir können uns nicht von ihm lösen. Wie können wir nun damit umgehen? Machen Sie sich mal bewusst, was Sie von Ihren Eltern übernommen haben. Bewerten Sie es und entscheiden Sie, ob Sie das Verhalten so beibehalten wollen oder nicht. Klingt einfach, ist es aber nicht. Lebensberaterin Dorothee Döring, kann ich daran was ändern oder bin ich diesem Elternschatten ausgeliefert? Sie haben ja eben schon mal so ein bisschen angedeutet.
Ja, also grundsätzlich abschütteln kann man ihn nicht. Aber man kann doch in friedlicher Koexistenz mit dem Elternschatten leben, dass man einfach akzeptiert, was ist. Und trotzdem sein Leben so auch zu gestalten und auszurichten, dass man damit in Harmonie lebt, dass man zufrieden ist und dass man vielleicht an manchen Stellen auch etwas völlig anders macht, weil man ja auch ein anderer Mensch ist als die Eltern. Dass man das einfach so die Orientierung beibehält, vielleicht die Dinge, die wichtig waren und die Dinge, die einen im Grunde nicht stören, die kann man ja auch weglassen.
Kann ich das schlechte Gewissen loswerden, wenn ich Entscheidungen anders treffe, als meine Eltern sie treffen würden oder getroffen hätten?
Kann man schon, wenn man im Ich-Bewusstsein angekommen ist und aus dem eigenen Gefühl heraus diese Entscheidung trifft, denn ich muss ja niemandem als Erwachsener mehr gefallen. Ich muss ja nur noch mir gefallen und ich bin keine mehr Rechtfertigung schuldig, außer mir selbst. Und wenn ich sage, das ist für mich die richtige Entscheidung, das ist gut für mich, fühlt sich für mich gut an, dann ist es gut. dann wird es eben andererseits nicht mehr hinterfragt.
Ich kann schlecht Dinge wegwerfen. Ich muss immer noch versuchen, irgendwas draus zu machen. Man kann vielleicht mit Kindern noch irgendwas draus basteln. Man kann dem eine andere Bestimmung zufügen. Man kann die Dinge verschenken. Ich kann es schlecht wegschmeißen. Ist das auch ein Elternschatten?
Auch das ist ein Elternschatten. Den habe ich bei mir auch festgestellt. Ich komme ja aus der Nachkriegszeit. Ich bin ein Kind der Nachkriegsjahre. Da konnte man alles gebrauchen, da hat man nichts weggeworfen. Da hat man immer drauf geguckt, dass man irgendwas im Sonderangebot gekauft hat. Und dieses Verhalten habe ich immer noch, obwohl ich es nicht mehr haben müsste. Trotzdem kann man darüber schmunzeln. Es ist ja eigentlich nicht so wirklich wichtig. Ich bin zwar großzügig gerne mit anderen, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich mir was kaufe, ich warte mal ab, ob es noch reduziert wird. Vielleicht brauche ich es auch gar nicht. Diese Haltung hat sich in mir verfestigt. Man kann drüber lächeln. Ich leide ja nicht drunter, also ist es nicht schlimm.
So ein bisschen wie eine innere Stimme manchmal auch, dieser Elternschatten. Wie kann ich denn in ein Gleichgewicht kommen, also diese Harmonie erreichen mit diesem Elternschatten, den ich ja nicht loswerden kann, der in mir drin ist? Wie kann ich mit dem zusammen zufrieden in mir leben?
Ja, ich glaube, das geht am besten durch Perspektivwechsel, dass man auch die andere Seite anschaut, nicht nur immer die Negativprägung sich anschaut, unter der man vielleicht leidet, sondern auch die positiven Dinge, die einem zu einem überlebenstüchtigen Menschen gemacht haben. Und die Werte, die im Grunde sich im ganzen Leben auch bewährt haben, wie zum Beispiel soziales Engagement, christliches Weltbild, zum Beispiel Leistungsbereitschaft, Durchhaltevermögen. Das sind ja alles Werte, die die Eltern auch mitgegeben haben und die uns eben auch helfen, uns im Leben, überall im Beruf, im Umgang mit Menschen, in der Gesellschaft auch helfen.
Was kann Biografiearbeit leisten in Bezug auf den Elternschatten? Also einzutauchen in die eigene Biografie?
Ja, ich finde Biografiearbeit für sich selbst ganz wichtig, um sich mit sich und seinen Anteilen zu versöhnen. Ich finde es aber ganz hilfreich, auch Biografiearbeit zu machen in Bezug auf das Leben der Eltern. Warum die Eltern zu dem wurden, was sie sind, und dass man dann einfach vielleicht besser zu dem Punkt kommt, zu akzeptieren, möglicherweise auch sich zu versöhnen mit dem, was ist.
Also das heißt, das, was ist, akzeptieren, aber auch andere so sein lassen, wie sie sind?
Das ist unbedingt wichtig, ne? Also jeder darf nach seiner Fasson selig werden, und das betrifft eben auch die Eltern. Die Eltern so lassen, sie sind so geprägt und die dürfen so sein. Ich bin auch von ihnen geprägt, habe aber auch noch andere Anteile in mir, Außenprägung von dem Umfeld, in dem ich lebe. Und ich darf auch so sein, wie ich bin. Und wiederum das Gleiche in Bezug auf meine Kinder, auf meine Enkelkinder. Das gilt auf allen Ebenen.
Erinnern, den Elternschatten erkennen, das Verhalten ändern, das sind Ihre Tipps, Frau Döring. Haben wir denn das Zepter also doch in der Hand und müssen uns dem Elternschatten nicht unterordnen?
Bedingt. Bedingt kann man etwas ändern. Prägungen, ist klar, das sagt das Wort ja schon, die sind so tief verhaftet, da kommen wir gar nicht so ohne weiteres raus. Aber es gibt eben Dinge und Verhaltensweisen, die man durchaus situativ verändern kann, wenn sie uns massiv stören. Ich glaube, der Leidensdruck ist immer ein ganz gutes Mittel, um uns zu einer Umkehr zu bewegen.
Es kann sie also beide friedlich nebeneinander geben, das Ich und der Elternschatten. Aber bis dahin ist es ein großes Stück Arbeit, wie wir gehört haben. Das war die Domradio-Beratung rund um den Elternschatten. Im Studio Dankeschön an Lebens- und Konfliktberaterin Dorothee Döring.
Ich danke auch.
Wer das Thema vertiefen möchte, kann das gerne mit dem Buch von Frau Döring tun, Die Eltern in mir. Im Paulus Verlag ist das Buch erschienen und den Link dazu finden Sie auf unserer Homepage unter domradio.de unter der Sendung Beratung. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich heiße Dagmar Peters. Machen Sie es gut. Bis bald.